Jetzt sind wir schon fast bei der Predigt. Ich darf euch noch eine kleine Ansage machen. Ihr habt ja gesehen, die Osterkerze steht heute an einem ganz anderen Platz. Es wird heute um Licht gehen, hat der Patrick mir schon verraten. Es geht in der Predigt um Licht. Und ich sollte euch einfach mal die Vorstellung machen. Wir nehmen das ja so alltäglich hin. Die Sonne scheint jeden Tag, es ist hell. Was wäre denn, wenn es dunkel wäre? Einfach mal in dieser Vorstellung. Wir nehmen es so, wie ich es gesagt habe, alltäglich hin. Es ist Licht, es ist hell. Wir machen uns gar keine Gedanken mehr drum. In Norwegen gibt es eine Stadt, kennt ihr bestimmt, wo es ein halbes Jahr Nacht ist. Ein halbes Jahr finster. Könntet ihr da leben?
Yes, also ihr dürft euch gerne über diese Frage austauschen. Eine Minute Zeit habt ihr. Könntet ihr in so einer Stadt leben? Was sind da für Gedanken, die jetzt gerade in euch hochkommen? Eine Minute ab jetzt. Okay, wer von euch war schon mal in Norwegen? Ihr könnt kurz die Hände heben, ich war noch nicht. Ein paar, okay. Wart ja auch in der Stadt, wo es ein halbes Jahr hell ist, ein halbes Jahr dunkel. Und wer würde das gerne mal erleben und da vielleicht 2-3 Wochen Urlaub machen, wenn es da Nacht ist die ganze Zeit? 1, 2, 3, schon ein paar Leute. Ich glaube, 3 Wochen wären zu viel Urlaub für mich an so einem Ort, wobei der Sternenhimmel dort bestimmt Hammer aussieht. Aber ja, ich glaube, ich bin lieber im Licht. Okay, wer war letztes Mal da vor 2 Wochen, als ich das letzte Mal gepredigt habe? Okay, schon einige. Die Predigt vom letzten Mal ist online, die könnt ihr gerne auf unserer Internetseite nachhören. Und da hatte ich ganz am Anfang von der Predigt uns ein bisschen in die Vorstellung mit reingenommen, wie das wäre, wenn der Raum jetzt plötzlich dunkel wäre, wenn plötzlich Dunkelheit herrschen würde. Vielleicht wäre das dann im ersten Moment okay, aber uns würde dann unwohl werden, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir verlieren die Kontrolle. Wir sehen nicht, was los ist. Wir wissen nicht, ob vielleicht neben mir irgendwas Komisches passiert. In der Dunkelheit fühlen wir uns nicht unbedingt wohl. Außer wir wollen vielleicht etwas verstecken. Licht ist uns lieber und wir Menschen brauchen Licht zum Leben. Ich habe letztes Mal auch gesagt, dass Menschen, die wenig Sonnenlicht zum Beispiel haben, dass da eine hohe Suizidrate ist im Winter. Und in der Stadt in Norwegen ist das leider auch so. Die haben eine extrem hohe Suizidrate, weil da einfach es fehlt was. Licht gibt uns Leben. Licht gibt uns Orientierung. Und wir haben ein bisschen drüber nachgedacht, was ist unsere Orientierung? Ist es Gott? Sind es Träume, die du hast? Dein Job? Deine Familie? Dein Partner? Was gibt dir Orientierung? Und Johannes spricht in dem ersten Johannesbrief, den wir in dieser Predigtreihe durchgehen, ganz viel über Gott als Licht. Und ich habe heute die Osterkerze hier hingestellt, damit man sie noch besser sehen kann als sonst. Die Osterkerze soll Jesus symbolisieren. Er ist das Licht der Welt. Und da gab es einen Moment, der Moment, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, wo es ganz dunkel aussah in der Welt und wo man dachte, jetzt ist alles verloren. Die große Hoffnung, der, den sie den Messias genannt haben, ist gestorben. Aber wenn ihr die Bibel lest, wisst ihr, die Geschichte endet dort nicht, sondern Jesus ist am dritten Tage wieder auferstanden. Sein Licht brennt. Sein Licht brennt für immer und ewig und nichts kann sein Licht erlöschen. Er ist das ewige Licht. Die Punkte von der letzten Predigt waren Gott gemeinsam erleben als Gemeinde und in Gemeinschaft, dass wir in Licht und Liebe leben sollen und dass Gott lieben heißt, sein Wort einzuhalten. Und dann haben wir geendet mit dem Vers in Kapitel 2, Vers 6. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und dann haben wir noch Johannes 14, Vers 15 mit reingenommen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Jesus hat gesagt, wenn wir seine Gebote halten wollen, wenn wir ihn lieben, werden wir seine Gebote halten. Und direkt danach hat er gesagt, er wird uns einen Helfer geben. Denn wenn du schon ein bisschen mit Jesus unterwegs warst, weißt du ganz bestimmt, dass es nicht immer so einfach ist, das zu halten, was Jesus gesagt hat. Er gibt uns seinen Helfer, den Heiligen Geist, seine Kraft, die wir brauchen, um so zu leben. Wer von euch hätte das genauso wie ich wiedergeben können von vor 2 Wochen? Ich gebe uns einfach einen Rückblick, weil wir manchmal schon am nächsten Tag wieder vergessen haben, was am Sonntag gesagt wurde. Ich hoffe, es bleiben die wichtigsten Punkte irgendwo im Herzen. Und so wie wir den Heiligen Geist brauchen, will ich jetzt auch beten, dass er kommt und uns durch diese Predigt führt. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst, dass du unsere Herzen erfüllst, dass du uns berührst. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen deinen Geist. Wir brauchen den Helfer. Helf uns zu hören, was du sagen willst durch den Johannesbrief, Gott. Und helf uns, das auch umzusetzen. Helf uns, im Licht zu leben. Danke, Jesus. Amen. Okay, der Titel meiner Predigt heute lautet Wachse in seinem Licht. Ich habe uns auch eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht, die wir gerne anbieten können. Wachse in seinem Licht. Wachse in Gottes Licht. Wenn wir Gott lieben, werden wir seine Gebote halten. Von was für Geboten spricht Johannes da? Lasst uns, wenn ihr eine Bibel dabei habt, sehr gerne aufschlagen. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 7 und 8. Ich werde wie immer vorlesen. Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Johannes sagt hier, es kann vielleicht ein bisschen verwirrend klingen, wenn man es das erste Mal hört, ich schreibe euch kein neues Gebot, es ist ein altes und trotzdem ist das Gebot neu. Was meint er damit? Der Brief ist sehr wahrscheinlich an Heiden geschrieben, nicht Juden, die auch nicht unbedingt wussten, was im Alten Testament alles so geschrieben war und die evangelisiert wurden. Sie haben das Evangelium gehört und von Anfang an, so wie Johannes das schreibt, von Anfang an haben wir euch gesagt, das ist dieses Gebot. Es geht um Liebe, Gott lieben und seine Nächsten lieben. Sie haben kein anderes Evangelium gehört, darum geht es. Und trotzdem ist es ein neues Gebot, denn Jesus, das war noch nicht so lange her, Jesus hat dieses neue Gebot gegeben. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und dann lesen wir weiter, Verse 9 bis 11. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht. Und nichts kann ihn zu Fall bringen. Das ist eine krasse Aussage. Nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Mein erster Punkt heute ist, Gott lieben heißt einander lieben. Gott lieben heißt einander lieben. Du kannst nicht Gott lieben und andere hassen. Johannes macht ganz klar in Verse 9 und 10, wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, lebt in Wirklichkeit noch in der Finsternis. Wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und kann nicht, und nichts kann ihn zu Fall bringen. Das ist sehr eindeutig. Da gibt's Licht und wenn wir im Licht sein wollen, müssen wir leben. Aber da gibt's auch Finsternis und wenn wir nicht lieben, sondern hassen, sind wir in der Finsternis. Und da gibt's nichts dazwischen. Manchmal probieren wir, unseren Nächsten nur so ein bisschen zu lieben. Oder wir denken, ach, die Person verachte ich jetzt nicht so stark, ist jetzt nicht so schlimm vielleicht. Also hoffentlich denkt niemand so, aber vielleicht schon. Es gibt nichts dazwischen. Entweder du liebst oder du hasst. Entweder du liebst oder du hasst. Entweder du bist im Licht oder in der Finsternis. Und ein Vers aus der Offenbarung, die auch von Johannes geschrieben wurde, die das vielleicht auch noch ein bisschen verdeutlichen kann, da heißt es in Kapitel 3, Verse 15 und 16, wo Johannes Gottes Wort überliefert an eine Gemeinde, an die er schreibt, du bist weder heiß noch kalt, sondern lau. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Gott hasst es, wenn man lauwarm ist. Gott will, dass wir entweder brennen oder kalt sind. Wenn wir denken, wir sind lauwarm und irgendwo probieren, irgendwo in der Mitte zu leben, machen wir uns selbst was vor und vielleicht noch unsere Nächsten. Und wir probieren, Gott was vorzumachen, aber Gott lässt sich nichts vormachen. Entweder du brennst und bist heiß und hast Liebe oder nicht. Gott ruft zu einer klaren und sichtbaren Liebe, nicht zu Lauheit oder frommer Gleichgültigkeit. Und wenn du sagst, du liebst Gott, wenn ich sage, ich liebe Gott, dann muss das auch irgendwo in meinem Leben sichtbar werden. Jesus selbst sagt in Lukas 6, liebt eure Feinde, tut Gutes und erwartet nichts zurück. Wir reden ein bisschen über, ich weiß nicht, worüber du gerade nachgedacht hast, vielleicht denkst du irgendjemand in deinem Umfeld, in deiner Familie, wo es dir schwerfällt oder jemand in der Gemeinde, den du nicht magst. Jesus hat es noch weiter getrieben. Und er sagt, liebt eure Feinde. Liebt die, die euch hassen, die euch nicht zurücklieben. Liebt die, tut Gutes und erwartet nichts zurück. Das ist eine Liebe, die sich nicht an Verhalten von anderen Menschen orientiert, sondern eine Liebe, die sich an Gottes Liebe orientiert. Wie zeigt sich deine Liebe? Wie sehr lässt du dich von dem beeinflussen, ob du zurückgeliebt wirst oder nicht? Und nochmal, wie kann das ganz praktisch aussehen? Stellt euch mal vor, es kommt jetzt plötzlich jemand in den Gottesdienst, der drogenabhängig ist, vielleicht voller Tattoos, der schon irgendwo einfach komisch aussieht, vielleicht riecht er auch komisch und er benimmt sich nicht so, wie man sich das in der typischen Landeskirche vorstellt. Der ist vielleicht laut, er stört den Gottesdienst, ist vielleicht ein bisschen unausstehlich, wenn man das so sagen kann. Hättest du dann liebende Gedanken für die Person oder was wäre deine erste Reaktion? Und ich sag's mal so, die erste Reaktion, die ist vielleicht noch menschlich, wir sind alle Menschen, keiner von uns ist perfekt, keiner von uns ist wie Jesus. Die erste Reaktion ist dann noch menschlich, die kann man vielleicht noch irgendwo durchgehen lassen. Aber dann die zweite Reaktion. Bleibst du in den Gedanken drin, wenn du merkst, okay, ich habe jetzt keine positive Einstellung zu der Person. Ist es dir gleichgültig? Fühlst du dich selbst gerechtfertigt? Ich war selber drogenabhängig früher und habe ganz viel Mist gebaut. Und auch ich, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und sehe die unsozialen Leute dort, die mich vielleicht auch nerven an meinem freien Tag, weil ich einfach nur meine Ruhe möchte oder so. Obwohl ich selber da drin war, verurteile ich sie im ersten Moment oftmals auch. Eigentlich völlig dumm, denn ich weiß es sehr gut, dass ich nicht besser bin als sie. Und trotzdem ist das manchmal meine erste Reaktion, aber bleibe ich da drin. Ich muss mich dann fragen, okay, was ist gerade in meinem Herzen los? Das ist nicht Liebe. Das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus diese Menschen ansieht. Wie sieht's bei dir aus? Okay. Noch ein anderes Beispiel, braucht man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwähnen, aber das sind manchmal auch die kleinen Sachen, die trotzdem auch wichtig sind. Wenn ihr am Autofahren seid und jemand fährt so, als hätte er seinen Führerschein im Lotto gewonnen. Was denkst du dann über die Person? Amy grinst da hinten, denn sie weiß ganz genau, wie sehr ich mich da manchmal drüber aufreg. Was haben wir da für Gedanken? Und ja, ich habe recht, wenn ich sage, okay, der fährt nicht so, wie ich es in der Fahrschule gelernt habe oder der hält sich nicht an die Verkehrsregeln. Das kann schon alles stimmen und das heißt auch nicht, dass wir darüber hinwegsehen müssen, versteht mich nicht falsch. Aber trotzdem, Jesus sagt, wenn wir jemand anderes Idiot nennen, haben wir im Herzen schon gemordet. Und dann kommt bei mir auch, Idiot ist einer der Wörter, die mir manchmal in den Sinn kommen. Ich bin jetzt ganz ehrlich mit euch und ich glaube, vielen von euch geht's auch so. Das ist jetzt, die Person hört es nicht und ich kann auch alleine im Auto sitzen, kriegt niemand mit und ich beruhige mich dann auch wieder. Aber lasst es uns nicht als was Kleines ansehen, weil ich glaube, wenn wir sowas durchgehen lassen und wenn wir dann nicht auch Buße tun und darüber reflektieren und überlegen, okay, wie kann ich mich in Geduld üben, wie kann ich mich auch da in Liebe üben, ich glaube, dass solche Dinge größer werden können und dann werden sie zu einem größeren Problem. Das sind manchmal die kleinen Sachen, die wichtig sind. Und das sind so Momente, wo ich dann merke, ich muss Buße tun oder am Ende des Tages, wenn ich nochmal vor Gott komme, meinen Tag abgebe, muss ich ihm sagen, okay Gott, das und das lief heute ganz gut, aber da war diese Situation, tut mir leid, Herr. Tut mir leid, dass ich solche Gedanken hatte. Ich weiß, du denkst nicht so. Ich kann das aber auch nicht alleine, Jesus. Ich brauche dein Licht. Und dann probiere ich, sein Licht anzumachen. Die steht krumm, so sieht es in unserem Leben auch manchmal aus. Ich brauche dann sein Licht. Denn ich selber, mein Licht reicht dafür nicht aus. Ich brauche Gottes Licht. Ich tue Buße und dann als praktische Übung nehme ich mir oft einfach vor, die Person dann noch zu segnen. Die Person, über die ich an den Tag schlecht gedacht habe, für sie zu beten, für Bitte zu tun. Johannes macht deutlich, Liebe, Licht zeigt sich in der Liebe und Lieblosigkeit, auch in den kleinen Momenten, kann ein Warnzeichen für uns sein, dass wir unser Herz checken sollen. Mein zweiter Punkt heute ist, wachse im Licht. Wachse im Licht, kenne Gott. Im Licht zu wachsen bedeutet so viel wie Gott besser kennenzulernen. Geistliches Wachstum ist wichtig. Wir reden da nicht oft drüber, aber es ist sehr wichtig. Und die Bibel hat da Vergleiche. Wir gehen gleich in den nächsten Paragraph rein. Da nimmt Johannes bestimmte Bilder, Vater, Sohn, Kind, junge Leute oder junge Männer und Väter. Und da kann man ein bisschen, das ist ein gutes Bild, um geistlichen Wachstum darzustellen. Und ich sag's mal so, wenn ein Kind, wir haben jetzt eine kleine Tochter, die Zoe, wenn sie nicht wächst, wenn sie nicht gut heranwächst, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann ist irgendwas nicht gesund. Und das können wir auch aufs Geistliche übertragen. Ich bin vor 11 Jahren zum Glauben gekommen. Wenn ich heute mit meinem Glauben, mit meinem Leben noch genauso aussehen würde wie vor 11 Jahren, dann habe ich vielleicht Jesus als Retter in meinem Leben angenommen, aber mein Glaube wäre nicht gesund. Denn wenn man einen gesunden Glauben hat, dann wächst man über die Zeit. Das muss nicht mit Druck passieren, aber trotzdem, Wachstum ist was Gesundes. Das zeigt uns, dass etwas gesund ist. Heute lebe ich ganz anders als vor 11 Jahren, Gott sei Dank. Wachstum, Entwicklung und Fortschritt im Glauben in unserem Leben und in unserer Beziehung zu Jesus ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass sich mein Gottesbild immer mehr verändert. Heute glaube ich ganz anders als vor 11 Jahren, vor 10 Jahren. Heute würde ich sogar sagen, glaube ich anders als letztes Jahr. Ich habe dazugelernt, ich habe mehr in seinem Wort gelesen und das ist nicht nur was für junge Leute. Niemand von uns kann Gott voll und ganz ergreifen und fassen. Niemand von uns. Wir können nur das Beste tun, unsere Leben so einzusetzen, dass wir ihn immer besser kennenlernen, immer mehr von ihm lernen, sein Wort immer mehr verstehen. Das ist eine lebenslange Reise. Da ist man nie angekommen. Und ich bin froh, dass ich da echt gute Vorbilder auch in meinem Leben hatte. Einer meiner Mentoren, der Don aus der USA, der will uns auch irgendwann mal besuchen kommen, mal schauen, ob das klappt. Der hat erst mit 40 Jahren Jesus für sich entdeckt und heute ist er 71, glaube ich, und ist für mich ein riesiges Vorbild im Thema Demut und Lernfähigkeit. Er versucht jede Situation, jedes Gespräch, jeden Tag Gott irgendwie besser kennenzulernen. Und manchmal, ich habe ihn in meinem Studium kennengelernt, er war da mein Lehrer. Manchmal unterhält er sich mit Studenten und ich sehe, wie er von den Studenten, die er eigentlich unterrichtet, probiert von ihnen zu lernen und von ihrer Sichtweise. Und das finde ich so krass. Das kommt nur daher, weil er weiß, man ist nie zu alt, um Jesus noch ähnlicher zu werden, Jesus noch besser kennenzulernen. Da ist immer noch mehr Tiefe in Gott. Wir sind nie am Ende mit unserer Reise. Gehen wir mal die nächsten 3 Verse durch. Verse 12 bis 14. Das ist ein bisschen poetisch geschrieben von Johannes. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allen Anfang da war. Jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allen Anfang da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Gehen wir das mal tabellarisch durch. Ich habe uns da eine kleine Tabelle mitgebracht. Einfach um das ein bisschen besser darzustellen, was in diesen Versen drin steht. Er spricht zu den Kindern und er wiederholt sich dann nochmal. Und im ersten Durchgang sagt er, Kinder, eure Sünden sind vergeben. Und im zweiten Durchgang, Kinder, ihr kennt den Vater. Bei Kinder, manche nennen es auch Babychristen, wenn jemand ganz frisch zum Glauben gekommen ist, das soll aber nicht abwertend klingen, Christen, die noch nicht lange im Glauben sind oder sich seit ihrer Bekehrung noch nicht viel entwickelt haben in ihrem Glauben, fokussieren oft auf Sündenvergebung. Da sieht das Leben noch sehr chaotisch aus. Ich glaube nicht, dass ihr mich kennenlernen wolltet vor 10 Jahren. Ihr könntet meinen alten Pastor fragen, was der alles mit mir durchgemacht hat am Anfang, als ich Christ geworden bin. Der Mann hatte ultra viel Geduld mit mir. Da ging es ganz viel drum, ich habe wieder Mist gebaut, ich habe langsam auch überhaupt gelernt, was Sünde ist und was für Sachen nicht okay sind in meinem Leben und musste den Vater kennenlernen. Das war das Allerwichtigste für mich. Und die Bibel spricht über Gott, hat ganz viele Facetten von Gott, wie sie ihn beschreibt. Vater ist eine sehr wichtige davon, aber sie beschreibt Gott auch auf viele andere Arten und Weisen. Aber für Kinder im Glauben ist es einfach wichtig, dass sie lernen, hey, dir ist vergeben und da ist dein Vater, der dich liebt. Und du hast deine Identität nicht in deiner Sünde, sondern deine Identität ist in ihm. Du bist ein Kind Gottes. Bei den jungen Männern schreibt Johannes: Sieg über, ihr habt den Bösen besiegt, den Teufel. Ihr seid stark geworden in Gottes Wort. Gottes Wort ist in euch lebendig. Und es mit dem Sieg über den Bösen, über den Teufel ist sogar zweimal geschrieben. Er benutzt da genau dieselben Worte. Und da kann man schon ein bisschen Entwicklung feststellen. Da sind schon Erfolge da. Da geht man nicht mehr jeder Versuchung nach, sondern schafft es auch, siegreich zu sein mit Jesus. Jesus hat die Sünde besiegt. Jesus hat den Teufel besiegt. Und wir müssen nicht mehr in den Werken vom Teufel leben. Wir müssen nicht mehr in dem ganzen Mist leben. Sie sind siegreich. Und er spricht ihnen zu, ihr seid stark. Ihr könnt das. Mit Gottes Kraft könnt ihr das. Gottes Wort ist in euch lebendig. Diese jungen Männer, diese jungen Frauen, diese jungen Leute kennen Gottes Wort schon ein bisschen besser. Und Gottes Wort ist ihre Kraft. Macht das Sinn, was ich sage? Ich probiere das einfach so klar wie deutlich darzustellen, was wir in diesen Versen lesen können. Und bevor ich weitermache, hier geht es jetzt nicht darum, das mit anderen zu vergleichen. Ich schaue niemanden von euch an und überlege mir, okay, in welche Box würde ich euch stecken? Darum geht es nicht. Es geht viel, also für mich war das eine mega Ermutigung, vor vielen Jahren diese Verse zu lesen und darüber nachzudenken, weil ich wusste, okay, ich bin vielleicht noch zwischen Kind und junger Erwachsener oder junger Mann. Ich struggle manchmal noch, ich habe manchmal noch Probleme mit Versuchung, aber irgendwie hat mir das Ansporn gegeben, Gott, weil ich glaube, Gott ruft uns alle dazu, zu wachsen. Gott ruft uns alle dazu, wenn wir mit ihm unterwegs sind, irgendwann mal Väter und Mütter für andere zu sein im Glauben. Und das hat mich sehr motiviert. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie seinen Selbstwert davon abhängig zu machen oder so. Und wenn jemand noch im Kinderstadion ist, ist es keine Abwertung im Vergleich zu den anderen. Und ein paar Fragen zum Selbstreflektieren. Hast du Gottes Vaterliebe schon für dich angenommen? Weißt du, dass Gott dein Vater ist, dass du sein Sohn oder seine Tochter bist? Oder kennst du Gottes Wort? Kennst du die Bibel? Wenn ja, wie lebst du die Bibel? Ist die Bibel, Gottes Wort, lebendig in dir? Schaffst du es, Versuchung zu widerstehen? Und dann kommen wir zu den Vätern. Da sagt Johannes einfach zweimal genau das Gleiche. Und da steht: Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allen Anfang da war. Und da musste ich auch für die Predigt erstmal nochmal überlegen, okay, er sagt das zweimal, er ändert nichts, das muss sehr tiefgründig sein. Was meint er damit? Väter kennen den, der von allen Anfang da war. Sie kennen Gott nicht nur als Vater, sondern sie kennen den Gott der Bibel, des Alten Testamentes, des Neuen Testamentes. Sie wissen, dass Gott der Schöpfer des Universums ist und der König des Universums. Sie wissen, dass Gott mächtig ist. Und sie wissen es nicht nur, sondern sie kennen Gott auch als solch eine Person. Sie haben eine Beziehung zu Gott. Und sie kennen den, der von allen Anfang da war. Und was ist charakteristisch für Väter und Mütter? Was braucht man, um ein Vater oder eine Mutter zu sein? Ganz einfach, man braucht Kinder. Zumindest wenn man leiblicher Vater sein will, dann braucht man leibliche Kinder. Wenn du ein geistlicher Vater sein willst, hast du geistliche Kinder? Hast du Kinder? Hast du Leute um dich herum, die von dir lernen? Die zu dir aufsehen und denken, wow, du bist so mit Gott unterwegs, das wünsche ich mir auch mehr in meinem Leben. Gibt es da Leute, an die du deinen Glauben schon weitergibst? Das ist ganz wichtig. Ich glaube auch für viele junge Leute und in der JG probieren wir das auch ein bisschen mehr reinzubringen. Mentoring ist wichtig. Es ist wichtig, dass man einen Coach hat oder einen Mentor oder einfach einen Freund, der ein bisschen weiter ist als du im Glauben und der dich mit auf die Reise nehmen kann. der dich ermutigt, wenn es dir mal nicht so gut geht, der dich ermutigt, wenn du mal Glaubenskrisen hast. Das ist wichtig, dass wir sowas als Gemeinde leben. Es muss nicht unbedingt offizielles Mentoring sein, aber leben wir das. Ihr Älteren, die so viel Weisheit haben, so viel Erfahrung mit Gott, gebt ihr euren Glauben weiter. Und wir Jüngeren, suchen wir aktiv danach zu wachsen? Wenn ja, dann sollte sich das auch darin zeigen, dass wir Menschen suchen, die uns helfen, im Glauben zu wachsen. Wir brauchen das. Yes. Okay. Und wenn wir das tun, dann nehmen wir unser Licht. Okay, ich mache hier eine kleine Sauerei, mache ich nachher weg. Und geben unser Licht an andere weiter. Ist nicht wirklich unser Licht, ihr wisst, woher das Licht kam. Es ist Gottes Licht, das wir dann weitergeben. Okay, gut. Das Schöne an dem Ganzen, an der ganzen Idee, ich hatte auch noch eine andere Folie, die habe ich vergessen. Können wir kurz genau die und dann die nächste. Ich habe mir da Mühe gegeben, da fehlt es eher irgendwie, keine Ahnung. Das soll einfach veranschaulichen, dass die Väter die Kinder und auch die jungen Männer im Glauben weiterbringen. Das Schöne an dem Ganzen ist, wenn wir zum Glauben kommen, erwartet Gott nicht sofort, dass wir gleich hier oben sind und dass wir irgendwie als Superchristen performen müssen. Das Ganze ist ein Prozess über viele Jahre und Gott gibt uns die Zeit, die wir dafür brauchen. Wir müssen uns keinen Druck machen. Wir müssen uns keinen Druck machen. Seine Liebe ist nicht davon abhängig, wo wir stehen im Glauben. Okay, machen wir weiter und kommen langsam zu meinem letzten Punkt. Vers 15. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts kommt von dem, was diese Welt kennzeichnet. Nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Wenn wir nach Gottes Willen leben, werden wir für immer leben. Und hier haben wir jetzt den Kontrast zwischen Gott und der Welt. Wir sollen die Welt nicht lieben. Wir sollen nicht prahlen. Wir sollen nicht begehrlich anderen nachschauen. Wir sollen nicht selbstsüchtig sein. Heißt, wir sollen nicht egoistisch sein. Liebe ist nicht egoistisch. Liebe dreht sich nicht um mich selbst, sondern Liebe verschenkt sich an andere. Und da nehmen wir uns noch einen Vers von Jesus selbst hinzu aus Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Kinder und seine Frau, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, dann kann er nicht mein Jünger sein. Das ist krass. Was bedeutet das? Heißt das, wir müssen jetzt die Welt hassen und alles und jeden? Das wäre ja im Widerspruch zu dem, was wir aus dem ersten Johannesbrief gehört haben, wo er uns ermutigt, wenn wir im Licht sein wollen, dann müssen wir lieben. Das heißt nicht, dass wir in dem Sinne jetzt alles hassen sollen, denn dann wären wir ja wieder in der Dunkelheit. Und auch nicht alles in der Welt ist unbedingt schlecht, denn Gott hat auch viele gute Dinge in der Welt geschaffen. Was heißt das denn? Mein dritter Punkt heute ist, liebe Gott mehr als Punkt, Punkt, Punkt. Die Welt, oder da kannst du jedes mögliche Wort einsetzen, das dir in den Sinn kommt. Liebe Gott mehr als alles andere. Woran hängt dein Herz? Gibt es Momente, in denen du mehr an deiner Familie hängst und Jesus spricht über die Familie, Vater und Mutter und Geschwister und Kinder? Gibt es Momente, in denen du mehr an deiner Familie hängst als an Gott? Gibt es Momente, in denen du mehr an deiner Arbeit, an deiner Karriere hängst als an Gott? Gibt es Momente, in denen vielleicht sogar religiöse Sachen wie Gottesdienstformen oder Liturgien, wo du mehr an denen hängst als an Gott? Arbeit ist gut, Familie ist mega wichtig und auch, dass wir Ordnung in Gottesdiensten haben, ist wichtig. Das sind alles an sich keine schlechten Dinge. Sie werden aber schlecht in uns, wenn sie uns die erste Stelle in unseren Herzen einnehmen und Gott von seinen Thron stoßen. Amy hat mal von jemandem gehört, der gesagt hat, wir sollen Jesus so sehr lieben, dass im Vergleich zu unserer Liebe zu unseren Nächsten und der Welt und so, dass es schon fast so aussieht, als würden wir die Welt hassen, weil wir Jesus so sehr lieben. Wie groß ist unsere Liebe zu Jesus? Und der Vers, der klingt wirklich sehr krass. Ich habe uns noch eine andere Übersetzung mitgenommen, die das ein bisschen sanfter ausdrückt, aber ich finde trotzdem sehr klar aus der neuen Genfer Übersetzung. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und das ist nicht einfach. Wenn jemand sagt, Jesus nachzufolgen ist was Einfaches, dann ist, also das ist Bullshit. Es ist sehr, sehr schwierig manchmal, Jesus nachzufolgen. Es lohnt sich aber, es ist viel, viel besser als alles andere, was die Welt zu bieten hat, aber es ist nicht einfach. Als ich Christ geworden bin, musste ich alle meine alten Freundschaften zurücklassen. Alle meine alten Freundschaften, der ganze schlechte Umgang musste ich zurücklassen, weil diese Freundschaften, dieser schlechte Umgang hätte mich von Gott und hat mich auch teilweise davon abgehalten, in Gott zu wachsen und Gott näher zu kommen und mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Das war extrem schmerzhaft. Das war für mich eine depressive Zeit, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt alles zurückgelassen. Irgendwie, ja, ich habe jetzt Gott und ich bin jetzt in der Gemeinde, aber da waren die Freundschaften noch nicht so tief und es war wirklich schwer für mich. Gottes Ruf nachzufolgen ist nicht einfach. Für uns war das, in die Mission zu gehen, was mega schön ist. Wir durften mega viel sehen und haben auch sehr viel Segen erlebt, aber verheiratet zu sein und jahrelang keine eigene Wohnung zu haben und kein Zuhause und nicht irgendwo so ein Nest, das wir ja auch irgendwo brauchen, das war nicht einfach für Amy und mich. Dein Ruf ist jetzt vielleicht nicht in die Mission, in die klassische Mission. Aber was ist Gottes Ruf über deinem Leben? Stellst du in Gottes Ruf für dich dein Leben nach und folgst ihm nach? Das ist nicht einfach. Gottes Wille nachzufolgen ist nicht einfach, Leute. Aber es ist extrem wichtig und es führt uns zum Leben. Uns ist ewiges Leben damit versprochen. Ewiges Leben und auch ein Leben im Überfluss, das wir auch jetzt hier auf der Erde schon erleben dürfen. Das ist sehr radikal, aber das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Jesus selbst. Ich sage es noch ziemlich sanft, glaube ich, im Vergleich zu ihm. Und Jesus war so radikal und er hat das mit seinem ganzen Leben repräsentiert, was er gesagt hat. Er war selbst Licht, er war selbst Liebe und diese Liebe ist für dich und mich ans Kreuz gegangen. Jesus ist für uns gestorben und Gott sei Dank wieder auferstanden. Sein Licht ist am Strahlen. Gibst du dein Leben an Jesus hin? Lebst du in Hingabe und liebst ihn zurück, mit ihm an erster Stelle in deinem Leben. Er lädt dich ein, mach dein Herz wieder hell. Oder vielleicht zum ersten Mal hell in deinem Leben. Mach sein Licht an. Fang heute an, geh den nächsten Schritt. Lass los, was dich noch irgendwie zurückhält, was dich irgendwie bindet. Und wachse in seinem Licht. Nicht aus Zwang, und auch nicht aus Religiosität, sondern aus Liebe. Und ich will es nochmal sagen, nicht allein, sondern mit der Hilfe von ihm, von seinem Heiligen Geist. Ich komme jetzt zum Ende. Und wenn du möchtest, kannst du einfach deine Augen schließen. Ich werde noch ein paar reflektive Fragen stellen, bevor ich dann bete. Wie sieht deine Liebe zu anderen konkret aus? Und auch zu denen, die dich nerven oder die vielleicht sogar gegen dich sind. Wo stehst du geistlich? Bist du ein Kind, ein junger Mann, eine junge Frau, ein Vater oder eine Mutter im Glauben? Willst du in Jesus noch mehr wachsen oder bist du zufrieden mit dem, wo du gerade bist? Was liebst du mehr als Jesus? Was hält dich zurück, ihm alles zu geben? Und wie kannst du heute einen nächsten Schritt im Licht gehen? Die Predigt bringt nur was, wenn wir alle ehrlich werden vor ihm. Und ich lade dich ein, gib Jesus dein Herz heute nochmal neu oder vielleicht zum ersten Mal hin. Wir haben nach dem Gottesdienst auch ein Segnungsangebot unter dem Kreuz. Komm da gerne, lasst uns einander ermutigen und dafür einander beten. Gott, ich danke dir. Ich danke dir für dein herrliches Licht. Dieses wunderschöne Licht, dieses mächtige Licht. Und ich bete, Herr, helf uns, in deinem Licht zu wachsen. Dich besser kennenzulernen, mehr so zu werden wie du, mehr so zu lieben wie du. Helf uns dabei, Jesus. Schenk uns deinen Heiligen Geist und führe uns zum nächsten Schritt. Helf uns zu reflektieren, was uns gerade abhält, noch tiefer zu dir hinzuwachsen und in Intimität zu dir. Wir brauchen dich, Jesus. Wir wollen dich, Jesus. Und wir lieben dich, Jesus. Amen.